Beste Sicht in Wiener Neustadt mit diesen wunderschönen Bildern endet also das Liga 2 Jahr 2023 sportlich, aber noch nicht analytisch. Wir werfen einen Blick zurück auf die Herbstsaison. Zwarer Konferenz Episode 83. Gehen wir's an.
Geht's? Und ich schau da rein.
Ach so.
Ah. Okay, muss das aber sein.
Ich schau an Liga 2.
Auf Laola 1.
Ich schau an Liga 2.
Ich kenne mich nicht aus, deswegen schau ich mir das gar nicht an.
Wir schreiben Episode 83. Bei uns gibt es heute den großen Zwarer-Check der Hinrunde inklusive Noten für alle 16 Vereine. Aber davor noch der Tweet der Woche, Harald, bitte.
Der Tweet der Woche, ich habe ihn natürlich jetzt inzwischen längst wieder weggeklickt, weil wir so lange da dazwischen gesprochen haben über was anderes. Der Tweet der Woche kommt vom letzten Spiel in diesem Herbst. War ein Klassiker. Das Spiel, der kommt von dem Mann namens Hofvieh. Zug 90 Minuten verspätet, 25 Kilometer per Taxi, aber diese Atmosphäre einfach unbezahlbar. Das ist Liga 2.
War die Partie Sturm 2 gegen Ried in Wiener Neustadt. Fußball in Österreich im Dezember.
Die Niederösterreicher haben verloren.
Die Niederösterreicher haben verloren, die Oberösterreicher gewonnen mit 5:0. Fußball in Österreich im Dezember, einfach nicht geil
für
dich.
Das ist was für Hartgesottene.
Ja. Du warst ja selbst auch bei der Austria vor 2 Wochen oder was? Da war es ja auch, glaube ich, ziemlich kühl.
Vergangenes Wochenende, ja, kühl trifft es ganz gut, ja. Also ich habe das Mineralwasser dann irgendwann nicht mehr aus der Flasche gekriegt.
Ohne Scheiß. Ich glaube, der österreichische Fußball, die Bundesliga, die zweite Liga, ist einfach nicht dafür gemacht, im Dezember viele Runden zu spielen. Von dem her, so ein Boxing Day oder so, werden wir, glaube ich, nie erleben.
Das Problem ist, man kann ja Skifahren auch nicht zu der Jahreszeit. Es geht einfach gar nichts. Vielleicht sollten wir es einfach abschaffen.
Zu Hause bleiben, die besinnliche Zeit ein bisschen genießen mit der Familie.
Liga 2 bei Laola 1 schauen.
Genau, Zwarer-Konferenz hören, alles Mögliche. Ich habe gestern auch von einem User die Nachricht erhalten, dass er in Kenia sogar die Zwarer-Konferenz als Podcast gehört haben. Also wir haben auch in Kenia einen Zwarer-Konferenz-Hörer. Cool. Müssen wir mal schauen bei den Statistiken auf Spotify. Aber wir hoffen natürlich, dass Hofi eine bessere Rückreise gehabt hat. Es war auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Tag für die SV Ried, 5:0. Aber gehen wir es ein bisschen durch, oder? Chronologisch von Tabellenletzten zu Platz 1. Und beginnen wir mit dem Zwarer-Check, also ganz unten. Wir starten mit dem Tabellenletzten, nur 4 Punkte nach 15 Runden. 10 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Nur Anif in den 70ern und Burbach in den 80ern haben einen schlechteren Saisonstart hingelegt. Was spricht eigentlich in der Rückrunde für Amstetten?
Dass sie nichts mehr zu verlieren haben.
Naja, sie können trotzdem noch absteigen. Also von dem her, du kannst doch etwas verlieren, wenn du letzter bist.
Es kann nur besser werden.
Ja.
Ich glaube, dann tut die Winterpause jetzt ganz gut. Da vielleicht gelingt es ihnen ja, die Köpfe frei zu kriegen einmal. Da ist halt echt nichts zusammengelaufen. Und das war so, nie und nimmer hätte ich das erwartet.
Also ich glaube, wir haben es.
Dass die nach diesem Transfer-Sommer.
Der gut war, meiner Meinung nach.
Der gut war, ja. Finde ich auch.
Also richtig am Stettenleck. Die Transfers haben eigentlich so. Das war, wenn du mir nicht gesagt hättest, zu welchem Verein die wechseln, wusste ich aber rein von der Taktik her, von den Spielernamen her, dass sie fix nach Amstetten gewechselt sind.
Ja. Aber es hat halt einfach nicht funktioniert. Vielleicht fehlt ihnen irgendwie ein bisschen ein Leader im Kader. Das ist ja auch was, was sie jetzt suchen in der Winterpause. Ja, einen Führungsspieler, weil sie halt schon verjüngt haben, den Kader ein bisschen.
Ja, aber sonst, du hast Marco Stark, du hast Dominik Stakel, du hast Fabian Miesenböck geholt im Laufe des Herbst. Also ja. Du hast ja viele erfahrene Kicker in den Reihen. Ich finde auch, ein Marco Stark ist auch eine Führungspersönlichkeit am Platz. Ein Sebastian Dierenberger daneben. Ich sehe da irgendwie nicht die Problematik, dass du keine Führungsspieler hast. Ich glaube, die Mannschaft hat einfach nicht zueinander gefunden
in diesem Jahr. Die Führung sieht die Problematik und sucht deswegen.
Ja, das ist eh. Also, Bruno hat ja auch Veränderungen im Winter angekündigt. Ich glaube, sie hatten einfach auch extrem viel Pech in diesem Herbst.
Ja, wenn alle Spiele in der 75. Minute abgepfiffen worden wären, hätte der SK Amstetten 14 Punkte auf dem Konto.
Ja, und dann ist man knapp dran am rettenden Ufer. Also von dem her, Ich sehe es auch ähnlich. Sie waren vor allem in den letzten Wochen sehr oft eben auf Augenhöhe. Sie haben gut performt. Sie haben es dann eben nicht über die Zeit gebracht. Wir haben schon das letzte Mal oder vorletzte Mal darüber gesprochen, über diese Spiele, in denen sie 2-0 vorne waren gegen Sturm 2 und dem FC Liefering. Mhm. Und beide Male stehst du im Grunde dann, in Liefering hast du zumindest noch einen Punkt geholt. Aber das jetzt einmal rauszubringen aus den Köpfen plus auch die Thematik, dass Patrick Engel noch immer auf den ersten Ligasieg wartet. Bin gespannt, wie man das kommuniziert im Winter.
Ja, ich sehe es auch so. Im Nachhinein betrachtet war der Trainerwechsel halt völlig für die Würste. Das hat null Effekt gebracht. Ja. Und ich meine, jetzt kann man, glaube ich, auch schon mittelfristig fast sagen, inzwischen. Mhm. Was war 11, 12 Spiele unter Patrick Engel. Bin gespannt, was sie im Winter tun, aber irgendwas werden sie tun müssen.
Kommt jetzt ein alter Haudegen, der jetzt nur für den Abstiegskampf da vielleicht die Köpfe nochmal frei bekommen soll. Ist ja oftmals so ein privates Mittel bei Vereinen, wo es wirklich nicht gut läuft, dass man jetzt keinen Perspektivtrainer engagiert, sondern wirklich einer, der für diesen kurzen Zeitraum das Maximum rausholen muss.
Ich glaube tatsächlich, aber das haben wir ja auch schon besprochen, ich glaube, da braucht es jetzt nicht große taktische Innovationen, sondern da muss halt der Trainer wieder funktionieren bei den abstellten Spielern. Und da sind halt erfahrene Trainer, wie der Name schon sagt, haben halt schon mehr erlebt und wissen eher wahrscheinlich, an welcher Schraube man da drehen kann.
Also es hat ja positive Beispiele gegeben in den letzten Jahren, wo das dann schon nochmal, wo man das Ruder nochmal umreißen hat können. Steyr 2021, 2022, wo man auch schon ziemlich tief im Abstiegskampf war, dann Top-10-Platz geholt hat, Kapfenberg in der Vorsaison. Aber man darf eben auch nicht vergessen, Steyr damals mit mehreren Mannschaften auf Augenhöhe im Abstiegskampf, Kapfenberg in der Vorsaison nur mit 5 Punkten Rückstand. Also da ist die aktuelle Ausgangslage für Amstetten schon eine andere, mit 10 Punkten Rückstand auf den FC Liefering. Also ich bin gespannt, aber die Zweierkonferenz ist erbarmungslos in dieser Situation. Wir können keine bessere Note geben. Es gibt die Note nicht genügend für den SKU Ertelgas am Stetten. Auch der FC Dornbirn hat einen richtig miesen Herbst hinter sich. Nur 10 Punkte, aber vor allem die Anzahl der erzielten Tore, die macht mir fast noch mehr Sorgen bei den Ländle-Kickern.
9.
Sie sind
einstellig.
Das ist schon brutal.
Also das ist echt brutal. Es ist ihnen diesmal nicht gelungen, einen neuen Goalgetter zu finden, was sie in den letzten Saisonen immer geschafft haben.
Brasilianer im Ländle haben eigentlich immer für Tore gesorgt in Dornbirn. In der Vorsaison Renan, in der Hinrunde, in der Rückrunde dann Gustavo Balotelli, mittlerweile in Alltag auf Torjagd. Ramon Tanque hat vorne nicht wirklich funktioniert.
Ein Tor.
Bislang kann er auch noch zünden in der Rückrunde. Ja. Aber so generell die Shopping-Tour im Sommer aus Dornbirner Sicht hat sich nicht bezahlt gemacht.
Das ist richtig, ja. Schwierig, ja. Also es hat Anteo Fetau mit 2 Toren unter den Top-Torschützen des FC Dornbirn, ja. Aber es ist halt, wenn du halt niemanden hast, der trifft und jetzt auch nicht die halbe Mannschaft trifft, dann ist es halt zu wenig. Ja.
Ich bin ja schon ein bisschen überrascht gewesen, weil der Saisonstart in der Vorsaison war ja ähnlich schwach, da war man ja auch, glaube ich, 6, 7 Runden ohne Sieg und dann hat dieser Erfolgslauf unter Thomas Janeschitz begonnen, hat immer wieder so Auf und Abs gegeben, aber das war in diesem Herbst eher ein durchgehendes Down natürlich und wenn du dir so die letzten 7 Spiele anschaust, die haben sie einfach allesamt verloren, 3 davon zu 0 zuletzt, da läuft gar nichts.
Ja, vor allem sie haben in der vergangenen Saison haben sie sich ja dann defensiv irgendwann wirklich gefestigt und sind da auch gut gestanden. Was man jetzt bei einem Schnitt von knapp über 2 Gegentoren pro Partie auch nicht behaupten kann in diesem Herbst. Also es funktioniert hinten und vorne nicht.
Und das, obwohl der Saisonstart ja gar nicht so schlecht war. Du startest mit einem 1-0 gegen den FC Liefering rein. Du gewinnst auch mal gegen die Admira. Das sind so die einzigen Highlights der Dornbirner. aber auch Lowlights hat es gegeben mit dem 0:5 gegen den DSV Leoben. Und da hat sich Thomas Janeschitz nach der Partie auch sehr drastisch geäußert, hat Folgendes gesagt: Es ist ernüchternd, die erste Hälfte war katastrophal. Man muss sagen, dass wir derzeit in allen Teilbereichen nicht ligatauglich sind. Das ist das Resümee von heute. Die Qualität, so wie sie jetzt ist, reicht nicht.
Frage ist, wie viel Spielraum der FC Dornbirn in dem Winter überhaupt hat. Aber ich sage einmal, ja, ich würde einen neuen Stürmer holen.
Ja.
Aber auf die Idee werden sie selber auch schon kommen sein. Die
Frage ist halt,
der findet mal jemanden, der aller Renan, aller Balotelli halt dann auch wirklich so gut funktioniert.
Ja, vielleicht zündet ja auch noch ein Ramon Tanke. Also so ganz würde ich den jetzt auch nicht abschreiben. Aber dennoch, es schaut momentan sehr düster aus für den FC Dornbirn und daher auch die Zwarer-Konferenz-Note für die Ländle-Kicker ein nicht genügend. Neben Amstetten und den FC Dornbirn würde Stand jetzt auch Sturm 2 absteigen und vor allem die jüngste Vergangenheit macht auch nicht Mut, dass sich das im Frühjahr endet. War ein fetter Negativlauf in den letzten Wochen.
Hinten raus 5 Niederlagen in Folge gegen Lafnitz, Stepfing, Leoben, den SKN und jetzt dieses 0:5 zum Jahresausklang gegen TSV Ried.
Das hat auch nochmal die Tordifferenz ziemlich abgewertet von Sturm 2. 41 Gegentreffer nach 15 bzw. 16 Runden. Das ist der schlechteste Wert seit 2017, 2018. Ich glaube damals Wiener Neustadt. Nein, FAC natürlich. FAC mit noch mehr Gegentreffern. Wo es geht ab bei Sturm? Da hat es jetzt im Grunde nicht wirklich eine Weiterentwicklung gegeben.
Nein, überhaupt nicht. Also wenn man sich noch einmal kurz auf die Ergebnisse sieht, 2 Siege und die waren genau gegen die Teams, die wir jetzt schon besprochen haben, die also in der Tabelle unter ihnen stehen.
Also die Big Points gegen die direkten Gegner.
In der Regel bräuchte es dann aber noch einen dritten, den du schlagst und hinter dir lässt. Sonst wird es nicht ausgehen. Ja, natürlich, es war schon noch einmal ein Umbruch im Sommer. Aber ich meine, da haben ja teilweise Leute gespielt, die Bundesligaspieler sind und oder waren. Ja. Also ich meine, mit Wesel Dimarco, mit Alex Borkovic hat gespielt bei Sturm 2 in der Saison. Gabriel Heider, der auch schon 21 ist. Samuel Stückler, der auch schon Bundesliga gespielt hat bei Sturm.
Fusini auch.
Fusini, ja. Also,
ja, aber auf der...
Max Johnston, der jetzt bei Sturm auch schon oben dabei war, der spanische Kollege Javi Serrano.
Zu Beginn gleich in Liga 2.
Auch in Liga 2 gespielt,
ja. Aber dennoch, auf der Gegenseite waren auch extrem viele junge Spieler, die eine Chance bekommen haben. Notgedrungen.
Extrem junge Spieler, ja. Teilweise vor allem jetzt hinten raus auch, wie du sagst, notgedrungen. Abdoulaye Kanté, 15 Jahre, Geburtstag 1.1.2008.
Der war bei der Heim-Euro war der 6 Monate alt.
Richtig, ja. Was hast du im 1.1.2008 gemacht? Lang geschlafen, nehme ich an.
Höchstwahrscheinlich, ja. Ich war schätzungsweise noch unterwegs, gleich in den Morgenstunden. Aber 1.1.2008, ja, da war noch eine andere Phase in meinem Leben, ja. Na, Wahnsinn. Also, aber du hast ja nicht nur Abdoulaye Kanté, du hast ja auch Sorg, Osayantin und Hödel, die vor allem auch gegen den SKN, das sind die vier jüngsten Spieler in dieser Liga 2 Saison.
Und Oliver Sorg.
Ja. Und Oliver Sorg, und die sind alle im Spiel gegen den SKN aufgelaufen, beziehungsweise eingewechselt worden.
Ja, genau. Also da hat er gegen den SKN war kein volljähriger Spieler auf der Bank.
Das ist krank. Das ist krank, aber ja, was erwartet man sich dann im Grunde vom Frühjahr? Du hast 3 Punkte Rückstand auf den FC Liefering, also du bist schon noch auch auf Schlagdistanz, das ist jetzt ja nicht so aussichtslos wie beim SKU Erdelgas am Stetten. Trotzdem macht eben vor allem die Entwicklung der letzten Wochen, also die Tendenz geht eher nach unten und nicht nach oben.
Ja, ist richtig. Ich meine, man muss dazu sagen, immerhin nutzen sie diese Mannschaft jetzt, um die jungen Talente, die sie holen, die noch nicht ganz so fit sind für das Bundesliga-Team, um ihnen da auf hohem Niveau Spielpraxis zu verschaffen. Ja? Mhm. Also mit Serrano, mit Max Johnston. Das ist schon okay. In Summe ist das halt zu wenig. Die Frage ist halt auch, wie entwickeln sich die Burschen weiter, wenn sie das Wochenende an einem Deckel kriegen?
Sehe ich auch so. Und etwas zu wenig war auch waren die Platzverhältnisse in Gleisdorf. Das war ja schon sehr kurios, auch in diesem Herbst, als Sturm 2 nach Wiener Neustadt hat ausweichen müssen. Also ein steirischer Verein, der dann gegen den DSV Leoben im Grunde ein Steirer-Derby absolviert und das auf niederösterreichischem Boden. Ziemlich strange, aber bei diesem Derby, beziehungsweise doch, ich glaube es war... DSV Leoben gegen Sturm 2. Bei diesem Steirer-Duell war auch unser Stadionreporter Richard Turkowitsch zu Gast und hat uns einen Blick hinter die Kulissen bzw. einen Hintergittern-Check gemacht.
Wir befinden uns in Wiener Neustadt, genauer gesagt im Stadtteil Civitas Nova im Norden der Stadt. Hier im Hintergrund die Haupttribüne der Ergo Arena Wiener Neustadt. Öffentlich hinkommen hier ist ein bisschen mühsam. Es gibt eine S-Bahn-Station, wo man dann circa 15 Minuten durchs Gemüse geht, man dann herkommt. Es gibt Stadtbusse, die fahren ja zu Zeiten, die man vorher nachschauen sollte, formulieren wir so. Mit dem Auto ist es halbwegs gut zum Erreichen. Es ist halt im Norden von Wiener Neustadt gelegen. Man fährt ein bisschen das Industriegebiet, aber es geht. Ticketpreis heute waren 12 Euro, recht viel billiger kommt man in der zweiten Liga eh nicht rein, sagen wir 2 dafür. Kulinarik, heute gab es Spezialprogramm mit Glühwein und Tee, dafür nur ein absolutes Minimalprogramm beim Essen. Ich glaube eigentlich nur Frankfurter und Brezen, also Brezen ist die einzige vegetarische Option mal wieder. Das Kantinenpersonal war freundlich und bemüht. Mit dem Minimalprogramm kann es dann aber trotzdem leider nur ein Vierer sein zur Verteidigung des ersten Wiener Neustädter SC, der hier sonst seine Heimspiele austrägt. Sonst gibt es mehr Auswahl, die auch im Bild zu sehen. Konnte ich halt leider nicht testen, es tut mir leid. Der Sektor selbst war heute das westliche Drittel der Haupttribüne. Klassische Sitzplätze, viel Beton, durchaus steil, das ist positiv zum sagen, aber ja, Sitzschalen. Ja, kompakt zusammenstellen ist da eher schwer möglich. Es ist sehr funktional. Die Sicht ist sehr solide. Nichts irgendwo im Weg. Insgesamt sagen wir ein Dreier. Das Stadion selbst. Da muss man wohl, glaube ich, ein bisschen ausholen. Gebaut wurde dieses Stadion wie der Vorgängerverein SC Wiener Neustadt. In der zweiten Division war, in die Bundesliga wollte, dafür musste ein neues Stadion her. Dafür und aus anderen Gründen. Das alte Wiener Neustädter Stadion wurde abgerissen und dieses neue Stadion auf der grünen Wiese gebaut. Dann kamen Finanzprobleme, die Lizenzentzug und der Abstieg in die Regionalliga, mittlerweile die Landesliga. Ja, so steht dieses Stadion nun da. Es ist ein Zweckbau. Bei den meisten Spielen ist tatsächlich wirklich nur die eine Seite geöffnet. Nur die Haupttribüne, die Gegentribünen, die sehr den Witterungen exposed gegenüber sind, die waren, glaube ich, echt nur offen bei Spielen des Frauennationalteams. Zweite Liga ist hier möglich, aber jetzt nicht unbedingt unendlich glamourös. De facto funktioniert dieses Stadion derzeit wirklich einfach als eines der Stadien fürs Frauennationalteam und ja, als Auswärtsstadion für die zweite Liga. Zu Lockdown-Zeiten haben hier die Rapid-Amateure gespielt, jetzt eben Sturm 2. Das ist halt funktional das, was es ist. Man muss froh sein, dass es solche Auswärtsstadien gibt, solche Möglichkeiten gibt, denn ausweichen wird man immer wieder müssen, das lässt sich nicht vermeiden. Aber das war's dann aber eigentlich auch schon. Es tut mir leid, das Stadion ist eine 4. Das ergibt alles zusammen einen Durchschnitt von 3,25 für die Ergo Arena in Wiener Neustadt.
Gesamtnote 3,25 war nicht so geflasht von Wiener Neustadt.
Ja, das Wetter war jetzt auch nicht so. Vielleicht ja. Beim nächsten Mal schickt man ins Bad.
Dann ja, die Rutsche. Die Rutsche, genau. Kann er von dort aus einen kleinen Stadioncheck machen. Nein, 3,25 die Note für Stadion, die Ergo Arena. Für Sturm 2 wird es aber noch schlimmer in der Zeugnisverteilung. Wir geben nämlich eine Note nicht genügend. Der Jahresabschluss für den FC Liefering war mit dem 6:1 gegen Lafnitz zwar positiv, aber davor gab es wenig zu jubeln. Die Vorsaison war also wohl doch kein negativer Ausrutscher, oder?
War doch kein Ausrutscher, wenig zu jubeln ist gut. 11 Spiele in Folge Sieglos ja. Ist schon mal ein ziemliches Brett. Ja. Die Liga nivelliert sich nach oben, der FC Liefering nivelliert sich ein bisschen nach unten und das heißt halt dann beinharter Kampf gegen den Abstieg.
Ja, aber zweite Saison jetzt in Folge, sind die nachfolgenden Generationen, du bist ja ein Experte im österreichischen Nachwuchsfußball, sind die Generationen in Salzburg momentan so, nee. Ich will jetzt nicht sagen mies, aber ich meine, sie haben immer wieder interessante Transfers, die sie aus dem Ausland holen, aber die Basis war schon auch immer eine gute Ausbildung in der Akademie.
Die Mannschaft wird in Summe halt schon immer jünger. Ja. Also das haben wir letztes Jahr bei unter Fabio Ingolitsch schon festgestellt, dass die Mannschaft schon im Schnitt dann noch einmal ein Jahr jünger war ungefähr als die Jahre davor unter Svensson und Co. Das macht es halt nicht einfacher. Ja. Und sie holen natürlich Riesentalente aus dem Ausland, aber die brauchen halt auch Zeit, um anzukommen. Mhm. Sowohl im Red Bull-System als auch erstmals in einem fernab ihrer Heimat und in dieser zweiten Liga. Ja. Und das dauert halt Zeit. Ja. Siehe Nicola Turco. Ja.
Da habe ich im Grunde nur die Schwalbe in Erinnerung von Nicola Turco, ansonsten wenig bis gar nichts positiv aufgefallen. Ein anderer hat zumindest gegen Lafnitz jetzt mal aufgezeigt mit Adam Dagim. Großes Talent, auch für, ich glaube 1,5 Millionen oder sogar noch mehr geholt worden nach Salzburg und bei Liefering geparkt. Ein Hattrick gegen den SV Lafnitz geschnürt, also da könnte was in der Rückrunde passieren, würde ich mal sagen. Ähnlich ja die Situation damals bei Benjamin Šeško gewesen, Hinrunde in Liga 2 überschaubar und dann ist er explodiert.
Richtig, ja.
Nach dem Jahreswechsel.
Da sind natürlich genug Leute mit dem Potenzial, da jetzt im Frühjahr den nächsten Schritt zu machen. Und an und für sich kennen wir das ja auch von diesen Amateur-Teams, wenn gleich Liefering natürlich kein Amateur-Team ist, weil die ja nichts mit dem FC Red Bull Salzburg zu tun haben, außer ein paar Kooperationsspieler. Aber die machen dann im Frühjahr den nächsten Schritt, ja, und da sind schon einige Spieler drinnen, denen das durchaus zuzutrauen ist.
Oder ist vielleicht auch die Ansage aus Salzburg, auch wenn sie zwei unabhängige Vereine sind, dass man gezielt Spieler forcieren muss und gar nicht mehr so auf das Ganze blickt, sondern wirklich nur mehr auf Einzelakteure?
Glaube ich jetzt fast gar nicht. Ganz ehrlich, weil ich glaube nicht, dass Salzburg deswegen riskieren würde, unter Umständen da rauszufliegen aus dieser Liga. Ja.
Also sie waren in der Vorsaison knapp dran, auch in dieser Saison wirkt das eher nach Abstiegskampf, keine Steigerung, Verbesserung gegenüber der Vorsaison unter Fabio Ingolic, die gleiche Punkteanzahl mit 14, das ist nach wie vor die schlechteste Zwischenbilanz nach, haben sie 16 Runden oder 15 gespielt, 15 Runden, also die Hinrunde, die war mies und lass uns auch noch ein bisschen über Onuzinel sprechen, da wird ja was passieren am Ende des Jahres.
Mal schauen, was passiert am Ende des Jahres. Also sein Vertrag mit dem ÖFB läuft aus. Wir erinnern uns, Onuzinel ist ja nicht nur Lieferingschef-Trainer, sondern auch im Trainerteam von Ralf Rangnick. Da läuft der Vertrag aus. Vielleicht wird er noch verlängert. Ich glaube, Onuzinel hätte durchaus Bock, als Co-Trainer, er ist ja auch Deutscher, als Co-Trainer zu dieser Euro zu fahren. Andererseits, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn er sich jetzt im Frühjahr mal voll und ganz auf seine Aufgabe beim FC Liefering konzentrieren kann.
Noch viel Luft nach oben bei den Jungbullen, daher gibt es auch bei uns eine erbarmungslose Note, nämlich nicht genügend für den FC Liefering. Nach Verlustpunkten auf Platz 8, 10 Punkte Vorsprung auf Platz 14. Wir haben sie als Fixabsteiger tituliert, doch der SV Horn belehrt uns eines Besseren, wieder mal.
Das ist ja gesagt, wir sind jetzt im sehr großen Mittelfeld der Tabelle angekommen, mit Platz 12. Ja, haben wir so nicht erwartet. War so tatsächlich nicht zu erwarten und deswegen vorneweg einmal Gratulation und großen Respekt an die Verantwortlichen beim SV Horn für das, was da passiert ist.
Ja, Riederau.
Mit Verantwortlichen meine ich auch die Spieler natürlich.
Ja, natürlich. Ich finde es ja ganz witzig beim SV Horn, da gibt es einen Hop oder Drop.
Hop oder Drop, aber Hottop spielt.
Hottop fast nicht. Matteo Hottop, ja. Null Unentschieden, ausgeglichene Torstatistik mit 22 zu 23. Also, aber was mich sehr imponiert an den SV Horn ist einfach die Kontinuität, die man da im Waldviertel mittlerweile auch etabliert hat. Denn du hast eben ganz viele erfahrene Spieler bzw. Spieler, die den Verein kennen, die gehalten worden sind und die den Verein und die Mannschaft führen.
Genau, das macht sich bezahlt, wenn man sich die Liste der Spieler mit den meisten Einsätzen ansieht, ist der Benjamin Mulalilovic, war schon da, Luca Wimhofer, okay, dann Alex Joppich, Niklas Hofmann waren schon da, Paul Kopare, auch ein Rückkehrer, Marco Hausel war schon da, dann kommen Bauernfeind und Polster dazu und dann mit Paul Lipczynski und Haris Ismail Cepioglu, noch Spieler, die schon da waren. Ja. Horn hat viel gemacht im Sommer, ja, aber de facto haben sie den Kader ergänzt.
Und breiter gemacht.
Neu aufgestellt.
Genau, weil die Spitze, die hat ja auch in der Vorsaison gut abgeliefert. Dürfte nicht vergessen, im letzten Jahr waren sie Herbstmeister, ja. Zwar nicht Winterkönig, das ist dann der SK in St. Pölten geworden, aber Horn auch schon 2022, 2023 on fire, ähnliches gilt eben auch in dieser Saison. Auch vor allem zu Hause schaut es sehr gut aus. Es ist eine Heimmacht geworden.
Drittbestes Heimteam.
Ja,
drittbestes Heimteam da ist für Horn. Ja, also ins Waldviertel fahrt man als Gegner nicht so gerne.
Was wird in der Rückrunde passieren? Können Sie diese Pace halten?
Also ich glaube, wenn Sie am Anfang einmal noch ein paar Punkte sammeln, sind Sie mal fein raus aus jeglichen Abstiegssorgen. Und dann kann man das Ganze relativ befreit angehen.
Ich glaube, wird auch abhängig davon sein, was im Winter passiert. Vielleicht haben sich ja doch wieder ein paar Spieler in die Auslage gespielt. Marco Hausel zum Beispiel ja auch mit 7 Toren nach 14 Spielen. Top-Goalgetter der Horner. Aber alles in allem hat das sehr gut ausgeschaut beim SV Horn. Und dafür gibt es von uns die Note gut. Admira 2022 nach 16 Runden 21 Punkte. Admira 2023 nach 16 Runden 21 Punkte. Die Südstädter Copy-Paste-Kompetenz lässt keine Steigerung zu. Aber weswegen eigentlich?
Das ist eine gute Frage, weil de facto ist es bis auf wenige Ausnahmen der Kader der letzten Saison. Und hat sich der weiterentwickelt, deiner Meinung nach, am Feld?
Schwer. Also für mich ist schon ein Lichtblick Neuzugang Albin Gashi. Der war für mich so der positive Lichtblick der Admira-Mannschaft.
3 Tore, 6 Assists.
Hat gute Spiele abgeliefert, dieser spektakuläre Spieler, der, glaube ich, auch bei der Admira den nächsten Step gemacht hat. Aber ansonsten ist eben wenig Steigerung zu erkennen. Und wenn man ehrlich ist, die Admira hat in der Vorsaison unterperformt und sie kommen nicht dazu, ihre Qualität auszuspielen, die sie fraglos im Kader besitzen. Nach wie vor gute Spieler mit viel Erfahrung, aber auch wenn sie in diesem Mittelfeld jetzt sind, also wenn du 3 Punkte mehr am Konto hast, bist du ja 4 Plätze weiter oben, aber das kann nicht der Anspruch der Admira sein mit diesem Kader. Vor allem, dass es eben, wie Sie schon gesagt haben, dass es keine Weiterentwicklung auch bei der Punkteanzahl gibt. Mhm.
Nee, ich sehe es auch so, an und für sich, ich meine, das ist echt auch alterstechnisch und so weiter, finde ich, ist ein guter Mix im Kader. Gashi, Lichtblick, Jakob Schölder, definitiv ein Lichtblick. Ist einer, der ihnen viel Geld in die Kassen spülen wird, wenn sie das halbwegs schlau anstellen, aber eines der Hauptprobleme ist ja wieder, es ist kein Stürmer da, der regelmäßig trifft. Also Gashi ist ja der Top-Torschütze gemeinsam mit Reinhard Young, von dem man sich ja eigentlich schon ein bisschen mehr erwartet hat in diesem Herbst.
Definitiv.
Ja, und dann folgen die Leute, die 2 Tore geschossen haben, sind größtenteils Defensivspieler. Also ja. Keck Eisen, Schöller, Malicek.
Also da wird die Admira was tun müssen und es hat sich ja auch ein Name schon aufgetan in den letzten Wochen, nämlich Salko Mujanovic, wer ist das?
Ein 27-jähriger Bosnier, der bei Kooperationsclub Dreiskirchen spielt und in der Saison, spielt schon lange im österreichischen Regionalliga-Fußball. In dem Herbst hat er richtig gut getroffen mit 16 Toren in 16 Spielen. Ist auch für seine Verhältnisse mit Abstand die beste Saison, die er bis jetzt gehabt hat.
Ja, vielleicht ist es aber ein Jahr.
Probieren kann man es, natürlich.
Ja, der ist zumindest ein Stürmer mit Selbstvertrauen. Also Peter Stöger hat sich ja dahingehend auch schon gegenüber den niederösterreichischen Nachrichten geäußert. Das haben wir am Tisch liegen. Er hat bei Dreiskirchen aufgezeigt und wir werden uns mit dieser Personalie auseinandersetzen. Ich bin gespannt, ob das dann der Punkt ist, der den Turnaround bringt bei der Admira, wenn du jetzt einen Stürmer hast, der trifft. Denn wenn man sich so die Ergebnisse anschaut, die Admira war ja schon immer auf Augenhöhe. Sie haben jetzt nicht schlecht gespielt. Das waren wirklich viele Partien auf Augenhöhe, viele Partien, die auch zugunsten der Admira hätten ausgehen können. Mhm. Aber sie haben irgendwie so dieses Pech der Vorsaison in die aktuelle Saison mitgenommen. Und da stehen sie auch dort, wo sie aktuell stehen.
Es bräuchte halt einmal diesen Moment, wo die Mannschaft in einen Flow kommt, oder?
Ja.
Wo sie einfach so mal 2-3 Spiele in Folge gewinnt, und das passiert halt seit, weiß nicht, wann das dort mir das letzte Mal passiert ist.
Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Also 2010, 2011, damals unter Didi Kübauer.
Aufstiegssaison, ja. Schön.
Ja, aber das war, ja, da waren sie in einem Flow.
Vielleicht brauchen sie einen Patrick Jeschek wieder.
Ja. Ja, Didi Kübauer wäre auch zu haben. Nein, ich finde schon, dass die Entwicklung an sich, bei der Admira war es in der Vorsaison, da war die Hinrunde, die hat mir auch gut gefallen, nur gegen Ende hin ist ihnen irgendwie so die Luft ausgegangen, dann der Trainerwechsel hat nicht funktioniert. Ich bin gespannt, echt, die Admira, auch da sehe ich sehr viel Potenzial, aber unterm Strich mit diesem Kader, mit dieser Qualität, mit dieser Tradition, mit dieser Basis, die Admira mitbringt, nur Platz 11 mit 21 Punkten. Wir können keine bessere Note als genügend geben. Beim SV Laufnitz hat man sich vor der Saison gefragt, wo wird es eigentlich? 16 Runden später ist man nicht wirklich gescheiter, oder?
16 Runden später sagt man, was war das jetzt eigentlich?
Ja, also Elifi, der SV Horn, Hopp oder Drop, nur ein Remis. Aber da ist ja überhaupt keine, das sind komplett random Ergebnisse, die der SV Lafnitz in der Spielzeit bis jetzt abgeliefert hat.
Ja, ich werde nicht wirklich schlau sehen. Noch nicht.
Ja, wird das passieren? Ich meine, Riesenkaderumbruch, wenn du dich noch zurückerinnerst, wir sind im Juli da gesessen, da hat der SV Lafnitz, es war Mitte Juli, also ich glaube zwei Wochen vor Saisonstart, da haben sie einen Kader von 14 Spielern gehabt und dann haben sie innerhalb einer Woche gefühlt 25 Spieler verpflichtet.
Völlig absurd. Also für diesen Sommer war das ein echt okayer Herbst. Mhm. Ja, man muss ja, abgesehen von diesem Mega-Kader-Umbruch und den sehr vielen, sehr jungen Spielern, die sie geholt haben, die in Summe auch random waren, wo sie herkommen sind teilweise. Also es hat ein bisschen wie Fußballmanager gewirkt.
Ja, das ist irgendwie so, scheiße, in zwei Wochen beginnt die Saison, bam, 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 da überall irgendwie noch geschaut, wer zu haben ist.
Sie haben ja, ich glaube, es waren ja ungefähr noch einmal so viele Menschen auf Probetraining in Lafnitz, das muss man auch dazu sagen. Ja. Und dann nach wenigen Wochen sagt dann der Trainer, den du installierst, sorry Leute, ich bin raus aus der Nummer. Ja.
Ja.
Also für all diese Dinge war das ein sehr, sehr okayer Herbst.
Mhm. Robert Weinstapel hat dann übernommen von Michi Steiner, du hast es schon angekündigt, der Trainer, der in die Saison gegangen ist als SV Lafnitz Trainer, hat nämlich im September bereits gekündigt.
Trainerrücktritte. Also in Österreich gibt es nicht in Österreich.
Eigentlich gar nicht. Bo Svensson hat es in Deutschland wirklich sehr vorbildhaft vorgeführt, dass man das auch machen kann, wenn es nicht läuft. Aber ich glaube, da hat es einfach nicht funktioniert. Also Michael Steiner hat, glaube ich, sich dieses Projekt auch etwas anders vorgestellt.
Davon gehe ich aus. Ja.
Man ist auf jeden Fall noch auf der Suche nach der neuen Identität. Also der SV Lafnitz neu hat halt wirklich so rein vom Feeling her wenig zu tun mit den letzten Jahren, obwohl, wenn du dir jetzt so also die Leistungsdaten anschaust, schon sehr viel gesetzte, alteingesessene Spieler da im Grunde vorangehen.
Es spielt ja der alte SV Lafnitz. Ich meine jetzt, abgesehen einmal von André Leipold, der sensationell ist, ja. Also mit 8 Toren und 3 Assists, und schauen wir mal, ob der im Frühjahr überhaupt noch da ist oder ob der
nach Happe geht,
auf diesem Delhi-Sport-Weg den nächsten Schritt macht, sei es nach Hartberg oder nach Tschechien. Aber sonst, Sebastian Feierer war schon da, Noah Lederer war schon da, Juri Zapoldogatz war da, Flo Prohardt war da, Johannes Schriebel war da, Cory Sehn ist neu, guter französischer Innenverteidiger. Das Problem ist, da scheitert es eher an der Sprache noch ein bisschen.
Sprich kein Englisch.
Sprich kein Englisch und kein Deutsch. Ja. Philipp Siegel war da, Jakob Knollmüller war da, ja. Und Goli Andi Zingel war da.
Andi Zingel ist schon seit Ewigkeiten.
Andi Zingel ist schon seit immer da, glaube ich. Ja. Wobei, ich mein, Lafnitz hat drei Torleute eingesetzt.
Ja, das ist schon mal schön. Aber ich sagte so, ich glaube, dass Andi Zingel schon für den SV Lafnitz gespielt hat. Da war Kanté von Sturm 2 noch gar nicht auf der Welt.
Kann gut sein.
Ja, also können wir nachher dann nochmal gegenchecken. Aber Andi Zingel eben schon wirklich Ewigkeiten bei den Oststeirern auch engagiert.
Geht sich um ein Jahr nicht aus. Er ist im Jänner 2009 von Rohrbach zum SV Lafnitz gewechselt.
Ja? Geil, oder? Schon witzige Statistik, die ist mir gerade so gekommen.
Ja.
Bleiben wir kurz bei der Defensive, das ist irgendwie so auch die Problematik bei den Oststeirern in dieser Hinrunde.
32 Gegentore, ja? Da war nur der SK Sturm 2 schlechter.
Also da war auch diese Phase dabei, dieses, jetzt habe ich es leider vergessen, gegen Ried 0-5 verloren, davor ein 1-6 gegen Leoben, oder was war's?
Soll ich das
jetzt gefährliches Halbwissen, ja, ja. Ich meine, du hast es offen, du bist der Transfermarkt doch offen, oder?
Eigentlich Transfermarkt schon, aber der spielt dann wieder nicht, aber das lässt sich
so viel haben, suchst du irgendwas für?
Ich schau da kurz einmal.
Für Weihnachten.
1-6 gegen Liefering, 0-5 gegen Ried.
Ja.
0-1 gegen Dietmühe. 0-3 gegen Stripfing.
Aber der Abschluss, 4-2 gegen Kapfenberg, also zumindest ein guter Jahresabschluss. Mit diesem Feeling kann man in den Winter gehen und dann werden wir sehen, was auch in den nächsten Wochen passiert, ob es wieder so einen großen Kaderumbruch gibt, ob da wieder durchgemischt wird im Kader von Robert Weinstapel. Hat jetzt einmal auch die Zeit, diese Mannschaft über einen längeren Zeitraum zu formen, Robert Weinstapel, und dann werden wir auch im Frühjahr höchstwahrscheinlich eher diese Weinstapel-Identität, die er Lafnitz sicherlich auch einimpfen wird, zu sehen. Davon gehe ich aus. Für diesen Herbst, nach diesem ganzen turbulenten Start, gibt es von uns auf alle Fälle die Note befriedigend. Vor Saisonbeginn wusste der SV Stripfing nicht, wo sie trainieren. Ein paar Monate später zwischenzeitlich auf Platz 3 in Liga 2, mittlerweile auf Platz 9 zurückgerutscht. Wie schaut dein Stripfing-Zwischenfazit nach diesem Herbst aus?
Gut. Ich finde, sie haben das gut gemacht. Sie haben sich schnell an die...
Nein, sie haben es befriedigend gemacht.
Sie haben sich schnell an die Liga angepasst. Ja, du hast ja die Voraussetzungen kurz angerissen. Das war lange Zeit unklar, wer das Team trainiert. Diese Verhandlungen mit der Austria wegen der Kooperation haben sich lange hingezogen. Teilweise sind Kooperationsspieler erst am Tag des ersten Spiels gemeldet worden, teilweise auch nachher, Silva Kani zum Beispiel. Dafür war das echt okay, wie sie das hingekriegt haben. Mir fällt, während ich das sage, auf, ich glaube, wir reden jetzt schon bei der dritten Mannschaft darüber, dass das ja völliges Chaos eigentlich im Sommer war.
Ja, da kommt noch ein bisschen was.
Genau. am Anfang sehr viele aus der Kooperationsspieler gespielt. Mit der Zeit hat sich Christian Wegleitner dann dafür entschieden, eher auf routiniertere Kräfte zu setzen. Würde er jetzt so nicht behaupten. Er würde sagen, er hat auf die gesetzt, die am besten sind. Egal, ihm ist wurscht, ob jung oder alt. Kann man natürlich auch so sehen. Und da hat sich dann Stripfing schnell gefangen.
Ja, also war wirklich eine gute Entwicklung dann auch im Laufe dieses Herbstes. Moritz Wels, sicherlich auch einer, der sich in den Fokus gespielt hat. Wie schwer, glaubst du, war es für Wels dennoch einerseits von Sturm zu Austria zu wechseln und dann bei Stripfing gepackt zu werden?
Ja, das war sicher keine einfache Situation für ihn. Also diese mediale Aufregung, ja, die von Grazer Seite geschürt wurde um seinen Wechsel, hat war sicher nicht einfach für einen 18-Jährigen. Dann kommt er nach Wien, dann hat er mal 2 Wochen Scharlach und fällt sowieso aus, die ersten 2 Wochen der Vorbereitung. Ist mit dem Knie auch noch nicht so weit, wie er sich das vielleicht vorgestellt hätte. Und wird dann auch deswegen wird beschlossen, dass es schlau ist, dass er mal den Stripfing spielt, und dann läuft er in der ersten Runde in der Südstadt im Stripfing-Trikot auf. Muss man mal damit zurechtkommen. Ist ihm aber gut gelungen.
Ja, er holt das Beste raus, wirklich auch gute Stats von Moritz Wels in dieser Hinrunde. Man hat eben auch gesehen, dass der Verein die nötigen Schritte in Richtung Professionalisierung macht in diesem Herbst. Also wenn du da auch wieder zurückdenkst an Juni, Juli, da hatte ich das Gefühl, bin gespannt, ob die überhaupt in der ersten Runde spielen, ob die vielleicht dann doch nochmal zurückziehen. Aber einerseits, ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber du arbeitest an einem Social Media Auftritt, an einem Presseauftritt, es hat alles mehr Hand und Fuß, und jetzt ist eben der nächste Schritt gemacht worden mit einem neuen Sportdirektor.
Genau, Alexander Grünwald ist neuer Sportdirektor. Damit wird natürlich die Kooperation mit der Austria ein bisschen erleichtert. Alexander Grünwald war jetzt davor auch bei der Austria im Office zuständig. Gleichzeitig haben sie Nachwuchsleistungszentrum eine Lizenz beantragt mit Fortuna Wiener Neustadt. Das heißt, man merkt schon, Stripfing investiert nicht nur in Beine, sondern auch darüber hinaus.
Und da bin ich schon gespannt, wie sich diese Kooperation mit Wiener Neustadt vielleicht auch noch entwickelt. Also, die hätten ja auch ein schönes Zweitliga, auch wenn es der Richie anders sieht, ein schönes Zweitliga-taugliches Stadion. Bin gespannt, in welche Richtung das geht. Wieso nicht da vielleicht auch diese Kooperation da noch etwas enger zu gestalten?
Durchaus möglich wahrscheinlich, ja.
Es war viel Chaos mit dabei, aber am Ende des Tages bzw. am Ende dieser Herbstsaison gibt's von uns eine Note befriedigend für den SV Stripfing. Blo, skip, bra! Die Fußballwelt tanzte im Herbst mit den Kapfenberger Falken. Und der Höhenflug ging aber auch sportlich weiter. Ibrakovic und Co. haben sich im Mittelfeld der Liga etabliert. Harald.
Die Kapfenberger gehen dauerviral und legen einen richtig starken Herbst hin. War, kann man genauso stehen lassen, glaube ich, aus Kapfenberger Sicht.
Also 14 Punkte mehr als in der Vorsaison geholt, nach 16 Runden. Das sind zusätzlich 12 Punkte Vorsprung auf Platz 14. Also aus sportlicher Perspektive eine sehr gute Entwicklung. Wie hast du den Transfersommer der Kapfenberger so gefunden? Da waren ja schon auch mit Richard Strebinger wirkliche Kaliber mit dabei.
War überraschend, dass Richard Strebinger angedockt hat, war absolut der Königstransfer, oder?
Ja.
Also würde ich fast auch ligaweit inzwischen unter die Top 10 Transfers des Herbstes einreihen.
Sehe ich auch so, auch ein upcoming Kochfluencer,
ja.
Richard Strebinger, für alle, die den Richard noch nicht folgen auf Instagram, hat da scheinbar auch ein anderes Hobby, nämlich das Kochen.
Es sind ein paar interessante, spannende Rezepte dabei. Wir werden das in den nächsten Wochen mal ausprobieren lassen, lieber Sebastian.
Sebastian, ja, wir können ja mal eine Kochshow machen.
Die Linsen-Bolognese hat ganz gut ausgeschaut.
Diese Schoko-Bananen-Drops oder was war das?
Schokopops.
Schokopops.
Ja, Schoko-Bananen-Pops. Aber ich finde, wir fangen mit der Linsen-Bolognese
an. Machen wir mal die Linsen-Bolognese und dann werden wir was auch. Vielleicht kann der Richard ja mal herkommen und dann kochen wir gemeinsam was, oder?
Oh Gott, wir können ja nicht ohne Richie.
Also Richard Strebinger. Richard Strebinger, nicht Richard Dukovic.
Also aber Richard Dukovic, wenn es um Essen geht, muss der Richie.
Ja, geht, der Richie darf natürlich auch. Richie meets Richie. Sie kochen beide. Ja. Richard Dukovic auch ein großer Kulinariker.
Er isst. Richard Strebinger kocht, Richard Dukovic verkostet.
Genau, und gibt dann Punkte. Das wäre doch was, oder? So ein bisschen, wie heißt es schnell auf Vox? Wie heißt es denn schnell? Das perfekte Dinner. Also das perfekte Dinner. Und in dem Fall das perfekte Promi-Dinner. Bitte?
Der Test
ist ja nur ein Löffel. Ja, das ist ja blöd sein. Wenn er schon ein ganzes Menü.
Reden wir über Sport.
Ja, Sport. Ich finde einfach, das Package Kapfenberg wird einfach immer leibender. Also das Rundherum jetzt nicht nur aufgrund dieses Falkentanzes. Ich finde schon, dass da auch etwas entsteht. Ich finde, dass dieser Verein mittlerweile mehr Ecken und Kanten hat, dass er einfach auch mehr an Identität gewonnen hat in den letzten 1,5 Jahren. Und da ist natürlich auch Abdullah Ibrakovic positiv hervorzuheben, der schon auch so dieses Gesicht nach außen ist, der Kapfenberger.
Ja, sehe ich auch so. Was mir ein bisschen Sorgen macht, sind die Finanzkennzahlen. Muss man schon auch erwähnen.
Definitiv,
also, da müssen viele Leute kommen und Falkentanz-T-Shirts kaufen, damit sich das wieder in die positive Richtung dreht. Wahrscheinlicher ist aber, dass man vielleicht einmal einen Spieler verkauft.
Ja. Und da ist man ja gut momentan auch am Entwickeln. Jahresabschluss ist so ein bisschen in die Hose gegangen. Man hat die beiden Steirer-Duelle gegen den GRK und Lafnitz verloren. Und dennoch, das Highlight der Hinrunde, das Heimspiel gegen den DSV Leoben vor 3550 Zuschauern, das konnte man gewinnen. Also gab auch ein positives Steirer-Erlebnis für die Kapfenberger. Und dementsprechend gibt es von uns die Note gut für die Falken. Janka ging, Poms kam und Allah traf. Der Herbst vom DSV Leoben, der war vogelwild, aber der Endspurt, der war top. War einiges los am Monteschlag.
Das kann man wohl so sagen, ja. Ein sehr, sehr früher Trainerwechsel.
Aus dem Nichts kam der Wechsel von, also der Tausch.
Ein sehr früher Sportdirektorenwechsel. Mhm. Also ist quasi die gesamte sportliche Leitung mehr oder weniger ausgetauscht worden. Das DSV Leoben hat länger gebraucht, als ich gedacht habe, um in dieser Liga anzukommen. Aber als sie dann angekommen sind.
Jetzt läuft es. Also, seit 7 Spielen ungeschlagen. St. Pölten und die Admira besiegt. Plus, darf man nicht vergessen, Viertelfinaleinzug auch im ÖFB-Cup. Mhm. Also auch da hat man aufgezeigt in dieser Hinrunde. Ich glaube, diese ganzen Dinge, die man dann während der Saison gemacht hat mit dem Trainerwechsel, neuer Sportdirektor mit Christoph Freitag, die hätte man vielleicht vor der Saison machen sollen, um bessere Basis auch geben zu können für die Mannschaft, um in die Saison zu starten.
Das ist natürlich immer schwierig, wenn man einen Aufstiegstrainer hat, dass man vielleicht tatsächlich nach dem Aufstieg sagt, okay, wir wollen es mit dem anderen versuchen. Haben sie sich offenbar nicht getraut.
Wo gab es das zuletzt? Das war doch damals FSV Mainz 05, glaube ich. FSV Mainz 05, aufgestiegen in die Bundesliga, damals mit, wie denn der geheißen? Bin ich mir nicht mehr sicher. Und Thomas Tuchel hat dann, glaube ich, nach der Cup-Pleite gegen irgendwen dann gleich übernommen, damals Andi Ivanschitz. Ich meine, das ist jetzt ein gefährliches Halbwissen. Ob ich das alles so wieder richtig wiedergebe, bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube, das war damals so der Fall. Andi Ivanschitz bei den Mainzern und dann gab es diesen Erfolgslauf mit Ivanschitz, Schorlei.
Hat es eine Schule? Erst letzte Saison irgendeinen deutschen Verein geben, der mit einem neuen Trainer in die Relegation gegangen ist? Sogar?
Sebastian! Nein, Klopp war anders. Nein, ist dazwischen waren 2-3 andere Trainer. Ja, Sebastian hat geglaubt, dass Tuchel auf Klopp gefolgt ist, aber wir können beim Thema auch bleiben, mich würde es jetzt auch persönlich interessieren, wer das war. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht der Mainzer Klopp-Nachfolger Thomas Tuchel war, sondern ein anderer.
Jörn Andersen
damals.
Ja.
Und dann erste Runde und dann Thomas Tuchel übernommen. Sag's, das stimmt.
Richtig, ja. 1-2 gegen Brain. Den VfB Lübeck.
The Brain. Mit Rolf Landerl vielleicht sogar.
Das ist jetzt 2009, das geht's in.
Ja, Spieler, Rolf Landerl. Schau jetzt noch ganz kurz.
Ja,
schau noch,
ob Rolf Landerl vielleicht so gespielt hat. Warte.
Wenn das stimmt.
Na.
Okay. Hätte ich ja wohl eher Gehaltserhöhung verlangt für dieses Fachwissen, was ich da jetzt einbaue. Oh ja. Was, wirklich?
Ja.
Rolf Landerl.
Ja.
Rolf Landerl in der Startelf oder?
Ja.
Wow, Wahnsinn.
Mit der Nummer 10.
Unfassbar.
Andi Ivanschitz für Mainz. Und Bo Svensson auf der Bank.
Und wer wäre der Stürmer? Bonsé. Aristide Bonsé.
Nein, Hamza und Bogavac.
Ist er eingewechselt worden, der Bosse?
Hamza und Pogavac. Ja.
Wie kommen wir jetzt wieder zurück zum DSV Leoben? Andi Ivanschitz ist 190 Kilometer entfernt von Leoben.
Was war der schlaueste Move, den René Poms gemacht hat?
Den ELA spielen zu lassen.
Richtig.
Wie wir damals auch bei unserem St. Pölten-Trip schon gefordert haben, wenn du ELA hast, dann musst du ihn auch spielen lassen. Danach hat er immer gespielt und hat immer getroffen.
10 Spiele, 10 Tore.
Alle 65 Minuten. Trifft alle 65 Minuten.
Ja, kann man nur den Hut ziehen. Steigt der DSV Leoben heuer auf in die Bundesliga?
Das glaube ich nicht, auch wenn, ob man Mario Pichler schon auch zum Angriff geblasen hat. Er hat auch in einem Interview angemerkt, wenn sich an der Spitze noch etwas auftut, werden wir da sein. Wir haben auch eine User-Frage bekommen. Lass mich da kurz nochmal, was glaubst du, das Potenzial vom TSV Leoben in der Rückrunde?
Ich glaube, dass sie bis auf Rang 2 vorstoßen können. Ich bin gespannt, was sie auch transfertechnisch machen im Winter. Es werden ja einige Spieler werden ja abgegeben oder sollen abgegeben werden, also so Umjenovic, Lehmer etc. Man muss nämlich schon auch dazu sagen, es hat jetzt nicht jeder Transfer funktioniert.
Nee, also da das haben wir ein Alain, also, ich finde auch ein Kevin Friesenbichler performt gut, Vini Amoa, also die Offensive, die ist...
Matja Horvath, ja. Julian Turi, top, ja, aber jetzt so Leute wie Enrique Wild, Christoph Halper, Kingsley Michael...
Stefan Radulovic,
inzwischen Vertrag aufgelöst wieder. Ja,
also da waren auch ein paar Transfers dabei, die eben nicht aufgegangen sind. Der Martin W17 hat nämlich gefragt, kommt der Großangriff von Leoben zu spät oder geht noch was? Ich glaube nicht, dass das jetzt, auch wenn es Mario Pichler jetzt in diesem Interview so ein bisschen auch vorgegeben hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Verein ernsthaft jetzt in dieser ersten Saison schon zum Großangriff übergeht und den Meistertitel ausgibt für diese Saison. Mission 2028.
Ausgeben will ich ihn jetzt auch nicht, aber wer weiß.
Dafür ist es mir ein bisschen zu instabil. Sage ich da ganz ehrlich. Dafür, ich mein, auch wenn jetzt diese 7 Spiele,
tatsächlich eine Rolle im Kampf um einen Aufstieg spielen.
Aber stimmungstechnisch, top. Monte Schlacko, absolute Bereicherung, das Derby gegen den GRK vor 6.120 Zuschauern. Klar, waren sehr viele Rotjacken mit dabei, aber das hat schon richtig Bock gemacht. Monte Schlacko, sowieso ein legendärer Ground des österreichischen Fußballs. Und alles in allem, es war immer ein turbulenter Start. Es waren auch ein paar Phasen dabei, die nicht so gut waren. Und ganz ehrlich, vom Spielermaterial her ist der TSV Leoben jetzt auch kein 0815-Aufsteiger. Daher gibt es von uns die Note befriedigend. Der Start der Wiener, der war mies, aber der Rest konnte sich sehen lassen und die Neuzugänge funktionieren. Im ersten Transferfenster Sommer von Andy Ivanschitz ist einiges aufgegangen.
Ja, kann man dem Kollegen Ivanschitz nur gratulieren für den Transfersommer. Also David Beham. 6 Tore, funktioniert wunderbar. Christoph Monschein, 6 Tore, funktioniert
überraschenderweise. Wunderbar. Also ich glaube, den haben viele schon abgeschrieben. Vienna hat trotzdem zugeschlagen. Sind sie ein bisschen für diesen Transfer auch belächelt worden. Aber Monschein nicht nur in der Liga, sondern eben auch im Cup mit wichtigen Treffern.
Und Philipp Ochs hat jetzt nicht so viele Scorerpunkte, aber schon immer bei vielen gefährlichen Szenen seine Beine im Spiel und gemeinsam Beham, Monschein und Ochs. Die Blondie-Offensive des First Vienna FC. Just wanna have fun.
Ja, blond wie eine, was, wie war das noch? Blond wie eine Semmel sein.
Blond. Oder Sonnenschein.
Blonder als der
Sonnenschein. Ich weiß nicht, ob wir Reinhard Fender hier zitieren dürfen.
Anderes Thema. Also die Neuzugänge, die funktionieren. Und wenn man sich vor allem so, ich meine, die ersten 4 Runden, da hat man einen Punkt nur geholt, 3 Niederlagen. Aber die Formtabelle von Runde 5 bis 16, also da ist man auf GRK-Niveau.
Ja, völlig absurd, oder?
Also da ist man im Grunde nur einen Punkt hinter dem GRK. Die Wiener hat 24 und der GRK 25.
Spielt die Vienna im Kampf um den Aufstieg noch eine Rolle? Und was wäre, wenn die Vienna auf einem Aufstiegsplatz landet?
Ja, dann haben sie um die Bundesliga-Lizenz zumindest schon mal angesucht. Richtig. Und die Basis wäre gegeben, dass die Döblinger in der Bundesliga auch spielen können.
Die Vienna sucht um die Bundesliga-Lizenz an. Ja, Präsident Svoboda hat das Ganze einen Meilenstein genannt. Die Vienna hat auch, und auch da muss man den Hut ziehen, eine positive Jahresbilanz vorgelegt. Das ist für Zweitligisten nicht selbstverständlich.
Also auch der Jahresumsatz, da gab es eine Steigerung auf 4,5 Millionen Euro, das ist eine Steigerung von 33%.
Ein Drittel würde ich fast schätzen.
Ja, 33%, ja. Ja, es scheint gut zu laufen bei der Vienna momentan. Stimmung sowieso geil auf der hohen Warte. Die Fans stehen nach wie vor hinter dem Team. Ich finde sie ja eigentlich witzig, weil wenn wir jetzt schon über diesen Transferfenster, also diesen Sommer gesprochen haben mit Monchan und Peom, das sind irgendwie so die, die schon auch so Vienna 0815 Transfers, eher Spieler mit hoher Erfahrung, haben zwar jetzt da keine Rapid-Vergangenheit, so haben nämlich in den letzten Jahren immer wieder die Transfers ausgesehen, aber ja, also es entwickelt sich sehr gut, die Vienna, und bin gespannt, wohin der Weg führt. Ich glaube, für diese Saison ist es jetzt dann noch wichtig, sich weiterzuentwickeln und dann vielleicht ab nächster Spielzeit kann man dann auch noch weiter oben angreifen. Ich glaube, um ganz oben in dieser Saison anzugreifen, ist die Mannschaft noch nicht ready. Da sind andere Mannschaften wie Ried, GRK noch eine Etage höher. Also in dieser Liga spielen sie noch nicht mit.
Das sehe ich auch so, aber es ist, ich sehe die Vienna auf dem Weg, sich einmal auf dem Niveau zu etablieren, wie es der FAC zuletzt geschafft hat. Nämlich im oberen Drittel der Liga.
Genau. Und dann hat die Vienna aber aufgrund der Basis, die sie vorfinden in Döbling, nochmal einen anderen Push, um ganz oben dann eben anzugreifen. Wir waren sehr zufrieden mit den Döblingern in dieser Herbstsaison und vergeben die Note befriedigend für die Vienna. Die Liga 2 Nummer 1 in Wien heißt nach wie vor FAC. Die Floridsdorfer haben abgeliefert im Herbst und bestätigen die Top-Arbeit der letzten Jahre. Und das, obwohl eine wichtige Personalie weggebrochen ist im Herbst.
Alexander Gitzow, der Co-Trainer, kann man nicht sagen, der Trainerpartner von Mitja Möritz, hat sich ja verabschiedet im Sommer in Richtung seiner Heimat zur ZSK Sofia mit, und ist dort Co-Trainer von Nestor El Maestro.
Und auch dort läuft es sehr gut in Bulgarien.
Extrem erfolgreich, also sind Punkte gleich, glaube ich sogar Tabellenführer aktuell mit ZSK Sofia, verlieren nichts mehr, dürfte eine gute Zeit haben in seiner Heimat, bei seinem Herzensclub. Und um jetzt auf den FAC zurückzukommen, es fällt niemandem auf, außer dass sie weniger gelbe Karten auf der Ersatzbank kriegen. Nein, also sie haben, sie haben das wirklich gut abgefangen. Und mit der Möritz kann man dort den Hut ziehen, macht das weiterhin ausgezeichnet.
Nach Verlustpunkten sogar auf Rang 4 der FAC. Wichtig im Sommer war es eben auch wieder, Führungspersönlichkeiten im Kader zu halten. Das Bollwerk bleibt, die Defensive, die ist einfach eingespielt. Simon Spari, Benjamin Wahlquist, du hast Christian Bubalovic, du hast Markus Meyer, du hast Mirnes Bezirovic, du hast jetzt einen Felix Seiwald noch dazu bekommen. Das steht einmal, das ist das Wichtigste, glaube ich, auch für Mitja Möritz, aber ich finde auch in der Offensive ist man sehr variabel, so wie aber auch schon in den letzten Jahren, da ist jetzt da ist man nicht abhängig von einem Kicker, sondern da sind viele, die sich in die Torschützenliste dann auch eintragen.
Richtig, ich meine allen voran Janik Wutstra mit seinen 6 Toren, sticht heraus als Neuzugang, aber eben, ja, Nermin Haljeta hat schon 3-mal getroffen, Paulinho Bertaccini hat schon 3-mal getroffen, Bezirovic und Popalovic haben jeweils 3-mal getroffen. Mhm. Und dann kommen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Torschützen dazu. Also, ja, da ist die Last des Toreschießens auf sehr, sehr viele Schultern verteilt. Nicht zuletzt, weil das halt mit den Standardsituationen exzellent funktioniert beim FAC.
Nach wie vor sehr stark nach Standards. Man hat 4 Feldspieler über 1,90. De facto sind nur die Rieder gefährlich nach dem ruhenden Ball. Also diese Stärke ist dem FAC geblieben, auch in dieser Saison. Und so fällt ein langfristiger Ausfall von Tolga Günisch, den man im Sommer geholt hat, der schon auch so ein Königstransfer gefühlt in diesem Sommer. Schon ein sehr prominenter Neuzugang in Floridsdorf, lange Zeit jetzt verletzt. Ist gar nicht so aufgefallen, weil man das eben wirklich kollektiv gut abfangen hat können. Und wenn wir schon über den FAC sprechen, dann lass uns doch gleich auch das FAC-Trikot verlosen. Denn wir haben in der letzten Episode ja die Challenge ausgerufen. Ihr sollt den Reim Rosen sind rot, der FAC ist blau fortzusetzen. Dieses Trikot gibt es zu gewinnen. Mhm. Und wer gewinnt dieses Trikot?
Der Gewinner ist der YouTube-User AEIOU 2768.
Mhm. Könnte auch ein deutscher Rapper sein.
Könnte. sein Gewinnerreim. Rosen sind rot, der FAC ist blau, gib mir Trikot, du dumme Sau. Bitte, gerne.
Ich bin die dumme Sau, die dir dieses Trikot schicken wird. Also, Gratulation an diesen für diesen tollen Reim, hat mir sehr gut gefallen.
Bedingung ist, auf den FAC-Platz gehen, sich ein Spiel anzuschauen damit und eine Schnitzelsemmel zu essen. Außer du bist Vegetarier, dann kannst du was anderes essen.
Gibt es keine vegetarische Schnitzelsemmel in...
In Floridsdorf ist. Wahrscheinlich in ganz Floridsdorf nicht.
Glaube ich auch. Nein, FAC-Entwicklung ist einfach top. Ich bin großer Fan auch der letzten Jahre von dieser Mannschaft geworden, weil sie sich wirklich peu à peu dort festgesetzt haben. Und wenn ich zurückdenke an den Saisonstart, wo man wirklich mit viel Pech auch nicht die nötigen Punkte geholt hat, da gab es viele Unentschieden, die hätten eigentlich noch viel weiter oben sein können. Also da hätten gut und gerne 6 bis 9 Punkte dazukommen können und dann spielst du in einer ganz anderen Region auch in dieser Liga. Ja, ist einfach top und dementsprechend auch die Benotung. Es gibt von uns die Note gut. Sie waren für viele der Titelkandidat Nummer 1. Nach Verlustpunkten liegt man aber jetzt bereits 14 Punkte hinter Lieder GRK. War viel los beim SK in St. Pölten. Wo fangen wir an?
Wo fangen wir an? Fangen wir mal bei der sportlichen Entwicklung an. Die war eine sportliche Rückentwicklung, hätte ich fast gesagt, oder?
Der Start war ja gut. Der Start war ja wirklich gut. Naja. Da habe ich schon, finde ich, einen kommenden Bundesligisten gesehen, weil ich damals auch in der Annahme war, wenn man dieser Mannschaft, dieser Konstellation mehr Zeit gibt, die werden von Monat zu Monat besser. Aber dann kam eben so eine Phase, wo du einerseits gegen die Vienna verloren hast, gegen die Admira nur unentschieden gespielt hast und dann für mich der Turnaround in dieser Saison, die Schnittpartie gegen den GRK mit 1:3 verloren. Ich glaube, das hat ihnen so ein bisschen auch mental das
hat ihnen das Knack gebrochen. Sehe ich auch so. Eben zumal diese Partie mit dem verschossenen Elfer von Dario Tadic auch in eine komplett andere Richtung gehen hätte können. Mhm. Und wenn das passiert wäre, hätten sie zu dem Zeitpunkt dann auf einmal nur mehr 5 Punkte Rückstand auf den GRK gehabt. Ja? Und dann hätte die Welt ganz anders ausgeschaut, als es nach dieser de facto 1:3 Niederlage dann gewesen ist. Ja. Und dann gehen sie gegen Stripfing unter, glaube ich, danach gleich. Und dann hat ja gar nichts mehr funktioniert.
Ist es the Grudge of the Zwarer-Konferenz? Wir waren in St. Pölten zu Besuch und seitdem, die Wochen danach, ist es eigentlich nur mehr wild abgegangen.
Ich glaub, dafür ist das Sample noch zu klein, um da jetzt von einem Fluch sprechen zu können.
Ich glaube, der Ricci war
es. Das sollten wir ändern im Frühjahr.
Ja.
Nein, es ist erstaunlich, weil der SKN hat im Sommer ja alles dafür getan, um einen Aufstiegskader zusammenzustellen. Ja, es sind erfahrene Kräfte geholt worden. Dario Tadic hat 10 Tore gemacht. Kann man eh wenig sagen, ja, aber er hat halt auch nicht diesen Impact gehabt, wie andere Stürmer.
Er hat diesen einen Elfer eben auch noch zusätzlich vergeben.
Genau. Stefan Teska, Gerton Bakshi, das sind alles erfahrene Kräfte. Natürlich haben sie Pech, ja. Marcel Ritzmeier kommt, reißt sich das Kreuzband. Stefan Nutz
kommt
verletzt. Irgendwann einmal sicher, spielt er auch vielleicht. Ja.
Also nach dieser GRK-Partie ist es sehr unruhig geworden. Irgendwann hat man dann die Reißleine gezogen, obwohl Jan Schlaudraff nach dieser Partie und auch nach der Stripfing-Partie, die man ja verloren hat, noch hinter Helm Bogert jetzt gestanden ist. Aber das hat sich dann doch sehr schnell geändert. Und seitdem steht Jan Schlaudraff an der Seitenlinie. Und seitdem läuft es, muss man aber auch sagen, besser.
Ja, trotzdem wird er nicht mehr an der Seitenlinie stehen.
Ja. Sie sind fleißig auf der Suche nach einem Nachfolger. Tino Wawra hat auch bei den Kollegen von 90 Minuten schon klargestellt, dass man da schon einen Favoriten gefunden hat. Es soll sich scheinbar dabei um eine österreichische Lösung handeln. Wen haben wir denn momentan am Markt? Das taugt dir. Also Name-Dropping. Ja, ich bin ja großer Fan davon, aber du willst da immer... Dann
bitte, welche österreichischen Trainer sind
mögliche Kandidaten. Derzeit? Wir haben ja schon damals darüber gesprochen, Fabio Ingolitsch wäre irgendwie auf der Hand, rein von der Spielphilosophie, der ist jung, könnte man sich gut vorstellen. Klar, auch ein Didi Kübauer mit SKN Roots. wäre eine Variante, die ich mir...
Bitte, du würdest... Und Wolfsburg vergangen hat.
Oh, stimmt, Didi Küber, ganz vergessen. Didi Küber ja... Ui, Wolfsburg und St. Pölten. Ja, stimmt. Didi Küber, ganz ehrlich, also jetzt, bis spätestens 22. Dezember muss der SK in St. Pölten einen neuen Trainer benennen, von der Bundesliga aus. Und ja, es wird Didi Küber.
Passt.
Nein, es wird nicht, keine Ahnung. Ferdinand Feldhofer auch noch einer, der zur Auswahl stand, oder ein René Aufhauser. Also entweder man geht eben zu Ingolic Aufhauser diesen Red Bull Weg, oder man geht den Rapid Weg.
Ja, sehr gut. apropos Wolfsburg.
Ja.
Hat es ja zuletzt auch Gerüchte gegeben, dass die Wolfsburger die Kooperation vielleicht vorzeitig beenden könnten. Gab jetzt zuletzt von Marcel Schäfer da mal ein klares Dementi. Der Vertrag läuft, es wird nicht darüber gesprochen, das vorzeitig aufzulösen. Aber Nona, ja, also noch ein paar Jahre Liga 2 wird sich der VfL Wolfsburg nicht anschauen in St. Pölten.
Sagen wir so, der SGN hat, glaube ich, noch eine Möglichkeit, das ist die Saison 2024-25. Ich würde die Saison ganz ehrlich abhacken. Du musst jetzt für die kommende Saison diese Mannschaft so weiterentwickeln, so sattelfest machen, damit dieser Kader, damit dieser Verein 2025 aufsteigt. Denn wenn das nicht der Fall ist, ich glaube, dann wird Wolfsburg sagen, führt euch Gott, der Vertrag ist ausgelaufen. Ihr spielt jetzt ja noch immer in Liga 2, das seit 4 Jahren. Danke.
Es gibt ja einen Vorteil. Der SKN hat einen Sportdirektor, der es schon einmal geschafft hat, einen Kader dann on point so hinzukriegen, ja, was gezählt hat.
Ja, also Tino Wabra, vielleicht derjenige, der dann eben auch für die kommende Saison diesen Kader so zusammenstellen kann, damit man möglicherweise 2025, 26 wieder Bundesliga-Fußball in St. Pölten sieht. Und das würde gerne auch der VfL Wolfsburg sehen. Unterm Strich, die ganzen Transfers, dieser Lauf zu Beginn, dann diese Negativspirale, in die man geraten ist, der Trainerwechsel. Wir können keine gute Note geben für einen Titelkandidat Nummer 1, der dann mit 14 Punkten Rückstand auf Platz 4 liegt. Die Frage ist eigentlich nur gewesen, nicht genügend oder genügend. Wir haben uns darauf geeinigt, es ist ein Vierer mit einem Minus dran. Also genügend inklusive Minus für den SKN. Wir haben sie als Abstiegskandidat abgestempelt, doch nun liegt Schwarz-Weiß Bregenz auf Platz 3 nach 16 Runden. Ist Andi Herauf the special Ländle one?
Es ist verrückt auf jeden Fall. Ja? Es ist wirklich verrückt, dass Bregenz da auf Platz 3 steht.
Also vieles...
Hast du eine Erklärung dafür?
Nein, ich auch nicht. Das ist das Problem. Aber wenn du dir die Spiele von Bregenz einfach anschaust, sie spielen das staubtrocken runter. Sie sind defensiv gut eingestellt, sie lassen wenig zu und dann hast du eben auch, würde jetzt ja nicht sagen Glück, aber es sind echt viele Transfers der Bregenzer in diesem Sommer auch aufgegangen. Es sind Spieler geholt worden, da hat man es jetzt ja nicht unbedingt erwarten können, dass die so einschlagen. Ein Flückiger ist aus Deutschland gekommen, der ist aber einer der besten Goalies in Liga 2 in dieser Herbstsaison gewesen. Ein Murat Schatin kommt von Absteiger Vorwärts Steyr, hat wirklich eine miese Phase in seiner Karriere hinter sich und zeigt dann so auf in einer defensiv orientierten Mannschaft, dirigiert eher nach vorne und beliefert eben auch einen Yannick Wanner und einen Brückler, die dann eben auch für die nötigen Tore sorgen.
Ja, Lukas Brückler ist vom SC Golding gekommen, ne? Macht ja 6 Saisontore, also das ist Christoph Monschein und David Beer am Niveau. So einen hätten sie gerne in Dornbirn.
Aber auch in Altach hätten sie den gerne. Lukas Brückler wird ja mittlerweile auch mit den Altachern in Verbindung gebracht. Bin gespannt, wie man dann darauf reagiert. Also glaube nicht, dass man Brückler da den Weg versperren wird Richtung Bundesliga. Das wäre halt schon ein cooler Rise von österreichischen Unterhaus in die Bundesliga binnen weniger Monate.
Ja, so ein bisschen Jan Stefanon.
Ja.
Fast Jan Stefanon.
Edgen Kara.
Ja. Ja.
War auch Mauerwerk. Horn.
Rapid.
Rapid.
Ja.
Orlando. So schnell ist es gegangen.
Samsunspor.
Ja.
Es muss ja auch nicht immer alles schön anzusehen sein.
Ich glaube, wenn.
Ist an die Herrschaft der José Mourinho.
Deswegen habe ich gesagt, das ist nicht checkt, oder? Den Schmäh.
The Special Endle One.
Ich glaube, er hat den Kader, die Qualität so richtig eingeschätzt, dass du die Mannschaft dann eben auch so aufs Feld, dass du die Mannschaft so einstellst, damit sie das Maximum rausholt. Ob das jetzt der schöner oder schiercher Fußball ist, ist wurscht. Sie holen das Maximum raus.
Da muss ich dir widersprechen. Andi Herr stellt jeden Kader so ein.
Ja, vielleicht hat er den Kader aber eben auch so hergerichtet.
Eine Sache muss man auch noch kurz anschneiden. Wie bei allen Vereinen sind auch die Bregenzer mit vielen Brasilianern in die Saison gestartet.
Es sind weniger geworden.
Sehr schnell weniger geworden. Wir wollen das Thema jetzt nicht ganz, ganz breit aufrollen, haben wir eh schon mal besprochen gehabt. Gab da Probleme mit der Rot-Weiß-Rot-Card, dass sie nie eine bekommen haben. Mhm. De facto nie eine Arbeitsbewilligung dann gehabt haben. Dass sie mutmaßlich doch ein bisschen mehr verdient haben, als sie verdienen hätten dürfen mit ihrem Tourismusvisum. Und ja, seitdem gibt es de facto eigentlich kein Update zu den Herren Matthäus Lins, Gabriel und Ricardo. Und auch Leute wie Matthäus Favalli, der für Dornbirn vergangene Saison wirklich stark gespielt hat in der Defensive, der hat eine Halbzeit gespielt. War zuletzt nicht mehr im Kader. Vinicius Gomez, 25 Minuten. Irgendwas läuft da nicht ganz rund.
Es sind noch viele Fragezeichen, die wir aber heute einfach nicht beantworten können. Ich glaube, dass da auch die Zeit dann die Antworten mit sich bringt. Und da ist definitiv das letzte Wort noch nicht gesprochen in dieser Causa. Aber sportlich gesehen kann man die Bregenzer nur beglückwünschen zu dieser Herbstsaison, denn das war einfach so nicht absehbar, dass die so abliefern. Und für mich auch eines der schönsten Tore in dieser Herbstsaison von João Luiz, ein weiterer Brasilianer. Wahnsinns-Move abgeliefert und schön dann auch vollstreckt. Das ist sicherlich eines der Highlights in dieser Herbstsaison. Und Platz 3 nach 16 Runden, das als Aufsteiger, der für viele als Abstiegskandidat galt. Wir können nur die Note sehr gut geben für Schwarz-Weiß-Bregenz. Sie haben die meisten Tore erzielt und die wenigsten erhalten. Die SV Ried hat in diesem Herbst richtig viel Bock gemacht. Vor allem die letzten zwei Drittel der Hinrunde waren sogar, finde ich, aufstiegsreif.
Kann ich nichts anderes behaupten.
Großer Kaderumbruch im Sommer. Ersten Spieltage hatte ich gleich mal ein bisschen Sorgen, ob wohin der Weg jetzt führt, ob Maximilian Senf noch lange den Trainersessel in Ried hat, aber sie sind ruhig geblieben, sind nicht nervös geworden und sind dafür auch belohnt worden.
Ja, war völlig richtig, da ruhig zu bleiben, und das war ja in Ried in der Vergangenheit nicht immer so der Fall, dass sie das geschafft haben. Hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, der Kader hat sich sehr gut gefunden.
Geht auch, dieses 3-4-3 funktioniert. Haben hier einige Rieder auch, haben es geschafft in das Team der Hinrunde. Marc Grosse hat es nicht geschafft, aber knapp, Marc, oder wie er auch von der Twitter-Bubble genannt wird, Derrick Rosse hat es knapp nicht in das Team der Hinrunde geschafft, aber wirklich, ich würde ihn das so ist fast ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Dario Petsirep gewesen. Also wirklich ganz, ganz knapp. Und wenn dieses Spiel gegen Sturm 2, ich meine, ganz ehrlich, es hat keiner dieses Spiel gesehen, weil es einfach nicht möglich war aufgrund des Nebels. Aber Marc Rosse scheinbar mit einem Tor, laut der
Torschützenangabe.
Nein, Exeg, wo er dann auch mit Dario Petsirep der Topscorer der Liga. Aber nicht nur Marc Rosse funktioniert, es funktioniert ein Andi Leitner im Tor, ein Niki Havener, haben wir eh schon das letzte Mal auch besprochen.
Ja, Fabian Wohlmuth.
Fabian Wohlmuth. Da läuft alles so glänzend aktuell für die Rieder. Die Frage, die man sich jetzt eben stellen muss, ist man vielleicht schon in dieser Saison fällig für den Aufstieg? Kann man den GRK noch angreifen? Es sind 8 Punkte Rückstand. Also
8 Punkte Rückstand, ja. Und wir kennen ja die Liga und es wird schon noch einmal spannend werden. Und die SV Ried hat definitiv das Potenzial, das noch einmal spannend zu machen.
Also Maximilian Senft muss den Spielern eintrichtern, es sind nur 5 Punkte Rückstand. Dieses eine Spiel gegen den GRK, das werden wir gewinnen in der Rückrunde, dann sind es nur mehr 5. Dann lass den GRK gleich zu Beginn der Rückrunde einmal ausrutschen, dann sind es im Kopf auf einmal nur mehr 2 Punkte. Und dann weißt du, mit einer Partie kannst du alles drehen. So wird sich irgendwie psychologisch angehen. Das Blöde für die Rieder ist eigentlich nur, dass jetzt diese Winterpause kommt.
Ja, ja. Was soll ich da jetzt sagen?
Ja, sicher.
Ich
glaube,
dass nach der Partie in Wiener Neustadt irgendein Rieder Bock hat, jetzt noch weiter zu
spielen. Ja, nee, das ist schon klar, dass die Wetterbedingungen jetzt nicht unbedingt ein attraktives Spiel zulassen. Aber man ist eben gerade in diesem Flow drinnen. Und wenn du, glaube ich, auf Twitter hat's der Gerald gepostet, dass eine Formtabelle der letzten 9 Runden oder so hat Ried sogar einen Punkt mehr als der GRK geholt. Also Ried ist eben extrem auf dieser Überholspur und es läuft eben gerade. Wenn es gerade läuft, dann ist es immer deppert, wenn eine Pause ist.
Ja.
Vor allem in einer Pause, wo dir Spieler vielleicht auch abhanden kommen können. Und da haben sich eben in Ried ein paar Spieler jetzt auch ins Rampenlicht gespielt. Teddy Grosse, wer weiß, was da passiert, ob der dann noch im Innviertel spielt nach dieser Winterpause. Aber es schaut auf jeden Fall alles sehr gut aus und ich finde auch, dass das Rieder Publikum hat eben diesen Neustart in Liga 2 gut angenommen. Mhm. Gute Stimmung auch beim immer wieder in der Innviertel Arena, feierte ja auch in diesem Herbst auch das 20-Jahr-Jubiläum. Mhm. Und
viel Alu-Metall-Baustadion.
Ja, für mich bleibt es das. Was? Viel Metallbaustadion?
Viel Metallbaustadion.
Also hast du gesagt,
Alu war noch dabei.
Alu. Ja, wurscht. Viel Metallbaustadion. Das bleibt für mich bei diesem Namen. Obwohl, Josko Arena habe ich auch so ein bisschen abgespeichert von den Saisonen 2018, 19.
Keine Sorgen Arena.
Keine Sorgen Arena, um Gottes Willen. Es gab viele, ja, aber trotzdem viel Metallbaustadion.
Okay.
Daniel Reuer, Stefan Lexer. Diese Spieler verbinde ich mit
Herwig Drechsel.
Wickel Drechsel. Ja, den verbinde ich noch mit dem alten Riederstadion.
Okay.
Nicht mit dem neuen.
Du bist schon ein paar Jahre älter als ich.
Daniel Kulitsch.
gut. Reingeflüstert noch.
Also, ja. Start war so lala. Danach hat alles gut funktioniert. Die SV Ried für diese Hinrunde. Wir lassen noch ein bisschen Luft nach oben. Aber die Note, die ist schon mal gut. Anfang Juni lagen sie alle am Boden. Doch nun riecht es förmlich im roten Graz nach Bundesliga. Die Hinrunde des GRK, sie war mit ein, zwei Ausnahmen wirklich überragend. Wie konnte es dazu kommen?
GRK hat im Sommer viel richtig gemacht. Der GRK hat, es ist dem GRK einerseits gelungen, den Abgang von Michael Lindl wettzumachen. In mehrerlei Hinsicht. Sowohl in der Kabine als auch auf dem Platz. GRK ist ohne Michael Lindl unausrechenbarer geworden, was an guten Transfers, vor allem auch im Offensivbereich liegt.
Cikur, Materna, Lichtenberger,
richtig,
alles aufgegangen.
Alles
jeder aufgegangen. Transfer.
Also Cikur 4 Tore, Materna 7 Tore und 3 Assists, Lichtenberger 5 Tore, 3 Assists. Sensationell, GRK gleichzeitig defensiv sattelfest wie eh und je. Möchte ich fast sagen. Ja. Und gepaart mit der Euphorie, die man ja kennt, ja. Also derzeit himmelhoch jauchzend, der GRK, seit Wochen und Monaten.
Ja, dann hast du auch noch diesen emotionalen Höhepunkt erneut im Herbst gegen Sturm beim Grazer Derby, wo du ja wirklich so nah dran warst, die Blackies auch in die Knie zu zwingen. Bleibt dabei, der GRK hätte sich den Sieg eigentlich verdient. Die waren für mich das bessere Team. Wenn du nach der Halbzeit die ein, zwei Dinger von Michael Chikur machst, dann steht der GRK im Viertelfinale und sie schlagen Sturm. Das wäre dann eben nochmal ein wichtiger emotionaler Push gewesen. Aber auch so, da ist man nicht wirklich als gefühlter Verlierer vom Platz gegangen. Man konnte mit erhobenen Hauptes auch dieses Grazer Derby beenden und sagen, ja, wir sind damals ja Sturm-Tabellenerster auf Augenhöhe mit einem Bundesligisten. Und was mich so imponiert an dieser Saison vom GRK ist, dass man gefühlt nicht überperformt. Das war nämlich in der Vorsaison. Das Feeling der GRK ist eben in so einen Lauf gekommen, wo dann der Ball nur mehr für die Grazer gesprungen ist. Da hat man die ersten Runden, vor allem in diesem Jahr, da hast du diesen peinlichen Auftritt gegen Horn gehabt und auf einmal hat alles funktioniert. Du bist in so einen Lauf gekommen und du warst nicht mehr zu stoppen. Aber man hat immer das Gefühl, dass man überperformt. Dass die Mannschaft im Grunde gar nicht diese Möglichkeiten hat zu spielen, rein von der Qualität her. Und das ist in dieser Saison anders. Denn ich finde nicht, dass diese Mannschaft überperformt, sondern dass da sogar noch Luft nach oben ist.
Ja. Na, und deswegen muss man auch Gernot Messner mal gratulieren. Ja. Also die Entwicklung, die er als Trainer genommen hat und auch wie er die Mannschaft weiterentwickelt hat, ist schon aller Ehren wert.
Sehe ich auch so. Also sehr oft auch in der Kritik gestanden. Auch wir haben des Öfteren auch in Zwarer-Konferenzen auch so ein bisschen die Raute immer wieder kritisiert, dass man da ideenreicher sein muss, auch im Spiel nach vor. In dieser Saison hat man das mit dem Personal wirklich gut abgefangen. Das mit Chiku ein, der viel Tempo reinbringt, Lichtenberger, der ähnlich wie Michi Lindl agiert. Du hast nach wie vor die Gefahr nach Standards und man ist zu Hause. Man hat eben dann auch noch diesen Faktor Zuschauer. Ja. Mit Abstand die meisten Zuschauer im Schnitt über 3000. Du hast in Leoben eine rote Invasion gehabt am Monte Schlacco, aber auch bei der Admira mit dieser coolen Aktion mit den Anzügen. Läuft sehr viel für den GRK und der GRK, es gab im Grunde historisch auch nur vier Vereine, die punktemäßig besser dargestellt sind nach 15 Runden. Das war einerseits die Wiener 1975, Austria Salzburg 1977, der LASK 1993 und die Admira 2010, apropos Atidi Küber. Alle vier Mannschaften sind aufgestiegen. Steigt der GRK auch auf im kommenden Sommer?
Ich denke schon. Ich glaube, es wird nochmal spannend. Also der GRK, es wird kackmierliches Frühjahr für den GRK werden, aber ich glaube, dass sie es schaffen.
Will mich nochmal korrigieren, mit Abstand würde ich jetzt nicht sagen, der beste Zuschauerschnitt, denn auch die Rieder hatten in diesem Herbst einen sehr guten Zuschauerschnitt, aber ich sehe auch den GRK nur nah, ganz klar, auf der Pole Position in Sachen Aufstiegsrennen, aber Ried wird dann nochmal rankommen und dann wird es entscheidend eben auch sein, wie der GRK mit diesem Umstand umgeht. Wenn da einer dir auf die Pelle rückt, dann ist vielleicht der Flow auch weg. Dann wird es sich zeigen, wie stark diese Mannschaft am Ende des Tages, am Ende dieser Saison auch wirklich ist. Aber dieser Herbst überragend, GRK, Note sehr gut. Wie aus? Die Zwarer-Konferenz, Episode 83, nähert sich dem Ende. Aber gegen Ende hin wollen wir auch noch etwas verlosen. Die Kollegen von Die beste Liga der Welt. Die haben da nämlich was Schönes gemacht, Harald. Was ist das?
Das ABC-Lernen mit Österreichs Fußballstars. A wie Alaba, wir spoilern da einfach einmal ein bisschen rein, irgendwo querbeet. Ja.
B wie Bubalovic.
E wie Ertl und F wie Feiersinger. Sehr schönes Buch, das Fabio Schaub, Peter K. Wagner und der Kollege Seidel hier herausgegeben haben. Man kann es divers nutzen, also entweder man schenkt es seinen Kindern, Neffen, Nichten, was auch immer, die gerade im schulfähigen Alter sind und das Alphabet lernen. Oder man versucht zum Beispiel von jedem ein Autogramm zu ergattern.
Ja, stimmt.
Wäre auch ein schöner Versuch. Ja.
Oder man kann einen weiteren Fußball mit dem Anfangsbuchstaben X oder wo ist es? Q, Querfeld, also das ist schon ziemlich tricky.
Haben Sie
Fußballer mit, Sie mit Kuh?
Fußballer mit Kuh.
International fällt mir gleich ein.
Nils Quaschner.
Oh, stimmt. Nils Quaschner, FC Liefering. Ja. Damals 2018 oder so. Mhm. Gell? Ja, geil. Jetzt eigentlich Ricardo Quaresma.
Ja, das ist natürlich auch
eine ähnliche Preiskategorie.
Wir verlosen 3 Exemplare dieses wunderschönen Buchs. Was müsst ihr dafür machen? Nennt uns Fußballer mit den Anfangsbuchstaben A, B und C. Hashtag Zweierkonferenz, YouTube oder X.
Twitter.
Könnt ihr posten.
Twitter, ja.
Twitter auch, aber eher X. Twitter. Je nachdem, wo ihr euch einloggt. Mhm. Jeder, der 3 Fußballer zusammenbekommt, nimmt an der Verlosung teil. Und wir sagen nochmal Danke an die Kollegen von DWLDW fürs zur Verfügung stellen dieses Buches. Und wer es nicht gewinnt, kann es ja kaufen.
So ist es. ABC mit Liga 2 Spielern. Geht schon. Harald.
A. kenn ich keinen.
Das war Leoben. Vini Amor.
Deni Ala.
Oder Deni Ala, ja,
ich stimmt. Ich mache K-Card einfach auf. Ja.
B.
B wie Bubalovic.
Bubalovic. Ja. Und C. U. Also
C wie?
Under Pressure. Under Pressure, Harald Brandl.
Muss ich, oder was?
Ja.
Warum muss ich eigentlich?
Ich habe einen.
C wie... Kenne ich keinen.
Kamara. Amadi, na ah, was?
Ja, Amadi
Kamara, ja.
Kamara.
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 Kamara. Kamara.
Keine Ahnung. Kurzen, was dann mit Kuh noch?
Na, Quaresma und Nils Quaschner finde ich eh einen geilen Vorschlag, aber ansonsten wird es schon schwer. X. Xavi, Entschuldigung, um Gottes Willen. Ja. Xavi. Aber eher Österreicher oder was macht man?
Hm? Na, wurscht, wir lassen uns überraschen.
Querbeet, Querbeet.
Querfeld.
So. Querfeld und Querbeet. So, aber zum Abschluss natürlich, es gab wieder einige User-Fragen und da will ich schon noch ein bisschen durchgehen, beziehungsweise haben uns auch viele Twitter-User, ich bleibe dabei, Twitter-User, auch ihre Noten geschickt, der Vereine. Mhm. Und zum Beispiel der Alu8 hat seine Noten preisgegeben. Da war für mich ganz interessant, er hat zum Beispiel dem FC Liefering und Sturm 2 eine Note 3 gegeben.
Mhm.
Hat er etwas anders gesehen als wir? Also wir haben ja dem FC Liefering und Sturm 2 schlussendlich auch ein nicht genügend gegeben. Der Markus hat getwittert, Amstetten bekommt von mir einen Einser. Sie tun nämlich alles dafür, dass wir nicht mehr alle 2 Jahre gegen sie im Pokal spielen müssen. Markus ist ein Rapid-Fan, aber Amstetten, es ist scheißegal, in welcher Liga die spielen. Da hat es 2008 schon ein Duell gegeben mit Rapid. Da waren sie, glaube ich, noch in der Regionalliga.
Ja, also sich als Regionalliga ist natürlich auch aus. Ja.
Dann der Geidorfer 02 hat geschrieben, KSV meiner Meinung nach eine 1, viel was Besseres kann man aus diesem Kader kaum rausholen, ansonsten eine sehr gute Liste, da hat eben auch die Liste vom Alu oder AL08 angesprochen, AL08 glaube ich, könnt ihr dann auch auf Twitter unter meinem Tweet dann auch genau sehen, was der AL08 getwittert hat und Ash SKN maximal 4, viel was Schlechteres kann man aus dem Kader kaum rausholen. Das war ja im Grunde eh unsere Meinung, oder? So, pass auf, Harald.
Ja, Insta.
Insta.
Vor.
Ricci Durkovic, how about them Reader? Top.
Ja, super, also, Ricci.
Was soll man da dazu sagen?
Für alle, weil ich glaube, irgendwo mal Fragen auftaucht sind. Wir planen im Frühjahr zumindest... Ja. Einen weiteren Roadtrip gemeinsam mit Ricci Durkovic.
Natürlich. Lasst euch überraschen. Minimum ein. Wir haben eigentlich 3 Termine ins Auge gefasst. Ja. Mal schauen, ob es dann wirklich
mehr können wir noch nicht dazu sagen.
Matthias Mellert, wie schätzt ihr die Rückrunde ein? Wird es eine Überraschung geben? Wer ist der Verein mit dem Überraschungspotenzial, Harald?
Warten wir noch ein bisschen die Transferzeit ab, finde ich.
Ja.
Ich glaube, die Transferzeit könnte uns mal noch überraschen.
Der Inbegriff von Swag hat die Frage gestellt, wer hat den schönsten Bart in Liga 2? Daniel Materna.
Daniel Materna hat einen sauber geschnittenen Bart.
Ja, also der geht sicher zum Barbier.
Ja.
Der macht das eh nicht selbst. So, Wir bekommen auch immer wieder ganz viel Input vom Austrian Soccer Board. Der gehört natürlich auch gewürdigt. SWB 1919, höchstwahrscheinlich ein Bregenzer Fan, hat geschrieben, nach eurer Saisonvorschau verdient Bregenz eigentlich eine 1 mit Sternchen. Wir haben den Bregenzern sehr gut gegeben, oder? Ja, natürlich. Das Sternchen fehlt, aber das haben wir jetzt noch dazu für dich, für die Bregenzer, ein Sternchen. Der GRK-Fan hat geschrieben, das ist etwas länger, schaue ich nochmal ganz kurz rein. Da ist es eher um die Absage in Amstetten gegangen, die sehr kurzfristig gekommen ist, denn eigentlich hätten ja 16 Runden gespielt werden sollen in dieser Herbstsaison. Hat es nicht gegeben, das war schon ein bisschen deppert. Ja. Da waren die ganzen GRK-Fans schon im Stadion und dann kurz vor Ampfiff hat es geheißen, na, geht nicht.
Ja, in dem Fall ist es wirklich sehr, sehr kurzfristig gewesen, ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Sehe ich auch so und ich hoffe, ihr habt die Reise nach Amstetten trotzdem genießen können.
Mit einer Maurerforelle, die uns ja einst der Richie in Amstetten...
Schon das interessiert, ihr seid ja verköstigt worden in Amstetten
eigentlich. Ja, so eine Maurerforelle, das wäre schon was gewesen. Und...
gefrorene Maurerforellen, gefrorene Knacker.
Also wie Eis, Maurerforellen, das Eis. 1902 Graz hat geschrieben, top GRK nach dem bescheidenen Herzschlagfinale um Bregenz, weil Aufsteiger Ried Absteiger hat... Kein Absteiger hat so performt wie bisher die SV Ried. Ja, wenn du zurückdenkst, SKN mit Schwierigkeiten nach dem Abstieg. Das ist
gelinde gesagt, ja. Die Admira mit leichten Problemen letzte Saison.
Und das war es dann eh schon, oder? Ja. Davor hat es kein Absteiger gegeben wegen Corona. Ja. Und auch die Kapfenberger als Top angegeben und Flop, Liefering Sturm 2. Und der größte Flop ist Amstetten, hat er gemeint. Ich glaube eben auch wegen dieser Absage, aber eben auch sportlich gesehen Amstetten. Wenig berauschend in diesem Herbst, Harald. Das war das Liga 2 Jahr 2023. Aber
es war quasi die letzte klassische Zweierkonferenz in diesem Jahr. Es kommt aber noch was von uns. Was. Ja. Trotzdem glaube ich, können wir uns jetzt schon Zeit nehmen, einmal der ganzen Community auch Danke zu sagen für dieses Jahr.
Machen also, wir ein Herz? Ein Herz schon. Was sieht's da aus? Was? Da. Schaut. Wow.
Klassisches Boomer-Herz.
Das ist wirklich Boomer-Herz gewesen.
Na, danke für alle, die uns auf YouTube sehen, auf Spotify hören, die auf diversen Plattformen, wenn man sieht, dass der Hannes da 17 Tabs aufmachen muss, um überall nachzuschauen, wo wir angeschrieben werden, die mitarbeiten an dieser Zweierkonferenz. Also dafür ein herzliches Danke.
Ja, ich kann das alles nur unterstreichen, was der Harald gerade wiedergegeben hat. Jedes Jahr immer sehr emotionale Worte an die Community, weil es einfach wirklich Spaß macht, Teil dieser Community zu sein. Und ohne euch wäre im Grunde das alles nichts wert, denn unser Ziel ist es einfach immer, Sport so zu erleben, dass es nicht ein Monolog, sondern ein Dialog ist. Und für einen Dialog braucht man eben dann auch noch einen anderen Part, außer die zwei Haverer, die da am Tisch sitzen, sondern nämlich euch. Und dafür ein großes Danke. Und du hast es schon angeteased, es gibt noch zwei Zweierkonferenzen in diesem Jahr, also maximal zwei Zweierkonferenzen. Ja. Eine wird es sicherlich geben, nämlich kommende Woche wird es nämlich einen kleinen Exkurs geben in Richtung Bundesliga. Da werden wir was Ähnliches machen, wie wir jetzt für die Zweitliga gemacht haben, auch für die Bundesliga. Mhm. Es gibt Saisonnoten und einen kleinen Rückblick auch auf die Herbstsaison der Admiral Bundesliga. Aber das soll es jetzt einmal von Liga 2 gewesen sein. Wie gesagt, da kommt dann vielleicht noch etwas. Und ansonsten folgt uns auf YouTube, auf Spotify, schenkt uns 5 Sterne, schenkt uns ein Like auf YouTube.
Abonniert uns und was man halt sonst noch so machen kann.
Bitte. Und folgt Richard Strebinger, den Kochfluencer der Kapfenberger. Das soll es dann aber auch gewesen sein. Tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao.
Ciao.
Was? Bitte?
Jungs und Mädels, ich schau Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau Liga 2.
Was?
Bitte?
Ich schau Liga 2.
Du auch?
Nein, ich hab gewusst, die Frau kommt von dir.
Zweierkonferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.